ARD.
Das Problem mit dem Plastik hängt ja nicht an dem Stoff an sich, sondern an dem verkehrten Umgang damit. Es gab eigentlich drei Hürden, die es zu überwinden gab. Das eine war, dass uns am Anfang alle gesagt haben, mein Gott, das geht doch technologisch gar nicht. Das haben wir früher schon probiert und es sieht dann schlecht aus und die Qualität ist nicht ausreichend und klappt auch nicht, lässt sich nicht richtig blasen und so weiter. Naja, auf jeden Fall haben wir dann schnell rausgekriegt, nein, das stimmt alles nicht.
Heute Morgen habe ich einen Joghurt gegessen und den letzten Rest Milch ins Müsli gekippt. Und dann gingen Becher und Tetrapack in den gelben Sack. Und da habe ich mich mal wieder gefragt, was wird denn eigentlich aus den ganzen Verpackungen, die ich da reinschmeiße? Diese Frage hat sich Reinhard Schneider schon vor vielen Jahren gestellt. Den habt ihr gerade gehört. Er ist der Chef der Marke Frosch. Die stellen unter anderem Putzmittel her. Und wegen der Flaschen, die Schneider dafür braucht, betrachtet er Plastik als wertvollen Rohstoff. Als einen, den man immer wieder verwenden sollte. Aber es wird nach wie vor viel zu wenig davon recycelt. Stattdessen wird es verbrannt und heizt dadurch den Klimawandel an. Und dann braucht man wieder neues Plastik, das auch noch klimaschädlich produziert wird. Schneider will diesen Teufelskreis durchbrechen. Erstmal im Kleinen, in seiner eigenen Firma und dann am liebsten zusammen mit der gesamten Branche. Aber das ist schwieriger, als man denkt. Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise, nach der ihr euren gelben Sack mit anderen Augen betrachten werdet. Und nach dieser Folge werdet ihr vielleicht auch die ein oder andere Plastikflasche in eurem Putzschrank mal gegens Licht halten. Ich bin Susanne Tappe aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion und ich freue mich, dass ihr zuhört. Wir stellen hier im Podcast Lösungen vor, die wirklich etwas fürs Klima bringen. Am besten abonniert ihr uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Diesmal ist meine Kollegin Verena von Ondarza für uns auf Froschwanderung gegangen. Hallo Verena.
Hallo Susanne. Ja, das könnte man so sagen. Frösche gucken in Mainz war ich. Allerdings musste ich dafür nicht ins Naturschutzgebiet, sondern ins Industriegebiet. Mittendrin, da steht ein moderner Glasbau. Die Dächer vom Bürogebäude und den Produktionshallen, die sind voll mit Photovoltaik und futuristisch wirkenden kleinen Windrädern. Und im Eingangsbereich, da sah es auch gleich schon sehr grün und froschig aus. Da stehen nämlich viele Pflanzen, richtige Bäume und es gibt begrünte Wände. Neben dem Empfangsbereich, da plätschert das Wasser in einem Teich und mittendrin schwimmt eine glitzernde Kugel, als würde hier gleich der Froschkönig um die Ecke kommen.
Das freut mich, dass Sie auch mal physisch bei uns begrüßen
zu dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Und da ist er dann auch schon. Also nicht der Froschkönig, aber der Chef der Marke Frosch, Reinhard Schneider. Und der hat mir erstmal sein Terrarium gezeigt.
Manchmal machen die Frösche da sogar Musik, weil die fangen dann an zu zirpen. Weil wir haben hier schon Eigennachwuchs.
Ach, das sind Frösche echt?
Ja, das sind in Deutschland gezüchtete Pfeilgiftfrösche, ganz bunte. Da sitzen zum Beispiel zwei, da hinten ein gelber und ein schwarz-grüner.
Ein interessantes Hobby, die zu halten. Was ist denn der Schneider für ein Typ?
Also er ist ein ziemlich großer Mann, Mitte 50, zumindest von Weitem, ein typischer Manager. Also Sakko, blütenweißes Hemd, randlose, eckige Brille. Allerdings hatte er dann da, wo andere ein dezentes Einstecktuch haben, einen kleinen grünen Plüschfrosch sitzen.
Ja, etwas bizarr, aber alles in allem niedlich.
Also sollte zumindest nicht darüber hinwegtäuschen, dass er ja trotzdem ein taffer Geschäftsmann ist, der sich auch gerne mal mit anderen anlegt. Dazu später mehr. Schneider führt die Firma jetzt seit fast 25 Jahren und unter ihm ist Werner und Merz, so heißt das Unternehmen, zu dem auch die Marke Frosch gehört, deutlich gewachsen. Inzwischen arbeiten in Mainz und an einem zweiten Standort in Österreich fast 1000 Menschen und neben Putz und Waschmitteln mit dem grünen Frosch drauf gehören zum Konzern auch noch die Marken mit einem roten Frosch, Erdal und Emsal. Das sind Bodenreiniger für alle möglichen Fußböden und Schuhpflegeprodukte. Und bei allen Produkten, also nicht nur bei den grünen Frosch-Öko-Putzmitteln, setzt Werner und Merz, so sagen sie es, so viel recyceltes Plastik ein wie möglich.
Das ist ein Familienunternehmen, oder?
Genau, also Schneider hat das Unternehmen im Jahr 2000 übernommen. Vorher hat er Marketing studiert und auch erstmal im Marketing bei einem Großkonzern, nämlich bei Nestle, gearbeitet. Und dass er strategisch oft aus einer Marketingperspektive denkt, das merkt man auch an vielen Stellen.
Zum Beispiel an den Fröschen im Eingangsbereich.
Ja, und auch die Idee, andere Flaschen für die Putzmittel als die Konkurrenz herzustellen, das ist ja das, worum es hier heute gehen soll. Das war am Anfang eine marketinggeleitete Idee.
Ja, es ging damals darum, aus einer von vielen Marken, die Haltung, die Grundausrichtung für das Gesamtunternehmen abzuleiten und die konsequent auch in alle Bereiche hinein zu entwickeln.
Also das heißt, er wollte das Öko-Image ausbauen, im Prinzip auf das ganze Unternehmen übertragen. Und das Image, das hatte die eine Marke, Frosch, ja schon seit den 1980er Jahren.
Für die Inhaltsstoffe, ne? Und jetzt sollte dieses Öko-Image auch aufs Äußere übertragen werden, nämlich auf die Verpackung und damit zum Aushängeschild des ganzen Unternehmens werden?
Ja, genau. Ganz Marketingmann, aber eben auch ehrlich grün bewegt. Die Zeit dafür, die war aber alles andere als günstig, denn wirtschaftlich stand das Unternehmen damals gar nicht so gut da.
Am Anfang hatten uns die Banken ja tatsächlich angezählt im Jahr 2000. Da hatten wir ganz wenig Eigenkapital und hatten auch als Ergebnis so eine schwarz-rote Null.
Das heißt also, die Geschäfte, die liefen damals nicht wirklich gut. Die Umsätze, die reichten gerade mal eben, um die Kosten zu decken. Und das Unternehmen hatte zu wenig Eigenkapital, also eigenes Geld, um zu investieren. Das zusammen ist natürlich keine gute Verhandlungsposition, wenn man gemeinsam mit der Bank so eine neue Idee wie die Umstellung der Verpackung finanzieren will. Und die Banken, die haben damals stattdessen auf grundlegende Umstrukturierungen gedrängt und dafür auch Unternehmensberater zu Werner und Merz geschickt.
Und da hieß es, von den Großen lernen heißt Siegen lernen, ihr müsst so ein kleiner Procter & Gamble werden. Und gesagt, nee, eigentlich wollen wir das Gegenteil machen.
Die Verpackungen haben bei den Produkten von Werner und Merz mit Abstand den größten CO2-Fußabdruck. Deswegen hat Schneider das als den entscheidenden Hebel erkannt, wie er seine Produktion umwelt- und klimafreundlicher machen kann. Also Plastik zu produzieren, das braucht extrem viel Energie, meist in Form von Erdgas. Die grobe Rechnung lautet, bei der Produktion von einer Tonne Plastik entstehen rund 2 Tonnen CO2 und potenziell am Ende sogar noch mehr, denn Plastik wird ja aus Erdöl gemacht. Wenn der Plastikmüll also am Ende verbrannt wird, dann wird nochmal CO2 frei. Bei einer Tonne Plastik rund 3 Tonnen des Treibhausgases.
Das heißt also, da stecken bis zu 5 Tonnen CO2 in einer Tonne Plastik. Das ist ja krass.
Ja, also wenn man das Verbrennen am Ende mit reinrechnet, ist es genau so.
Und das ist jetzt der Punkt, wo wir einmal grundsätzlicher werden müssen. Wie viel Prozent meines gelben Sacks wird wirklich recycelt und wie klimaschädlich ist Plastik insgesamt? Hier kommt unser kleiner Exkurs dazu. Plastik ist ein Klimakiller. Weltweit werden gut 99% des Plastiks mit fossilen Rohstoffen hergestellt. Schon bei der Förderung des dafür nötigen Erdöls werden Methan und andere Gase frei. Landet der Kunststoff dann nach Gebrauch in der Verbrennung oder in der Natur, wo die Sonne darauf scheint, wird CO2 frei. Studien zufolge ist die Plastikindustrie dadurch für insgesamt rund 5% des globalen Treibhausgasausstoßes verantwortlich, also ungefähr so viel wie die weltweite Luftfahrt. In Deutschland gibt es ein Recycling-System für Plastik, den gelben Sack bzw. die gelbe Tonne. Denn bei recyceltem Kunststoff ist der Ausstoß von Treibhausgasen im Durchschnitt nur halb so groß wie bei neu produzierten. Die traurige Wahrheit ist aber, nur rund 20% des Plastiks, das wir in den gelben Sack werfen, wird zu neuen Produkten recycelt. 80% wird früher oder später aussortiert und verheizt, in der Müllverbrennung oder als Heizstoff in der Industrie. Eine krasse Verschwendung also.
Du sagst es und damit hast du ziemlich gut zusammengefasst, was Reinhard Schneider antreibt. Tatsächlich wollte Schneider damals im Jahr 2000 die Prozesse der Branche ziemlich auf den Kopf stellen. Alle Flaschen von Frosch sollten fortan aus Altplastik aus dem gelben Sack gemacht werden und das ist in Wahrheit eine ziemlich komplizierte Kiste. Deshalb hat er dafür nicht nur von der Bank und von den Unternehmensberatern, sondern auch von der Konkurrenz zunächst mal viel Kopfschütteln geerntet.
Es gab eigentlich 3 Hürden, die es zu überwinden gab. Das eine war, dass uns am Anfang alle gesagt haben, mein Gott, das geht doch technologisch gar nicht. Das haben wir früher schon probiert und das sieht dann schlecht aus und die Qualität ist nicht ausreichend und klappt auch nicht, lässt sich nicht richtig blasen und so weiter. Naja, auf jeden Fall haben wir dann schnell rausgekriegt, nein, das stimmt alles nicht. Und dann hieß es, naja, okay, die Akzeptanz des Kunden, die wäre dann nicht da. Und das haben wir auch widerlegen können.
Wie sie das bei Frosch geschafft haben, dazu später mehr. Aber erstmal erkläre ich euch, was am Plastikrecycling eigentlich so kompliziert ist. Und dafür nehme ich euch mit in eine der größten Müllsortieranlagen Deutschlands, zu Veolia in Hamburg-Billstedt. In einem Industrie- und Gewerbegebiet kommen hier die Verpackungsabfälle von uns, also von den Privathaushalten aus Hamburg und dem Umland an und außerdem noch einiges an Gewerbeabfällen. Veolia ist einer der größten Abfallentsorger und Verwerter in Deutschland. Das Unternehmen, das arbeitet direkt mit vielen Kommunen, also mit deren Müllabfuhr zusammen und sammelt so jährlich 2,8 Millionen Tonnen Abfälle ein. Über das Gelände hat mich die Pressesprecherin Diana Fietz geführt.
Hallo, und Anna ist mein Name. Ich bin mit der Frau Fietz verabredet.
Die Menge, die hier an Abfällen verarbeitet wird, die ist wirklich gigantisch. Wenn du diese Abfälle, die hier jeden Tag angeliefert werden, auf ein Fußballfeld kippen würdest, dann müssten die Spieler nachher durch eine 1 Meter hohe Müllschicht warten. Aufs Jahr gerechnet sortieren sich hier ca. 100.000 Tonnen sogenannter Leichtverpackung, also all das, was wir in den gelben Sack schmeißen, Plastikverpackungen, Getränkekartons oder Konservendosen zum Beispiel. Der Abladepunkt ist eine zweispurige Rampe, da fahren LKW und Müllautos hoch und kippen riesige Mengen Abfälle in einen tiefen Schacht. Ich sag's mal so, wir beide können froh sein, dass wir hier nur Kino für die Ohren und nicht für die Nase machen.
Oh, ich kann's mir ungefähr vorstellen, das hat bestimmt übel gestunken.
Und das liegt eben auch daran, was da alles verarbeitet wird. Unten im Schacht fährt die ganze Zeit ein Schaufelbagger rum, der den Müll zu einem Haufen zusammenkehrt. Wenn er dann so kompakt zusammengeschoben ist, dann kann er besser auf das Laufband buxiert werden, über das er dann in die Sortierhalle nebenan fährt. Und dort hat Diana Fietz mich erstmal zur Siebtrommel geführt.
Das muss man sich so vorstellen wie eine ganz große Waschmaschine. Die hat verschiedene Öffnungen, wodurch die Kunststoffe oder die Abfälle erstmal in Größen sortiert werden. Das heißt, wir haben 3 verschiedene Größen und dann kommt der Metallabscheider, das heißt Dosen und andere Metalle werden getrennt. Und dann haben wir verschiedene Stationen, wo zum Beispiel die Folien separiert werden. Und so haben wir 11 verschiedene Wege durch die Anlage pro Kunststoffart.
Die verschiedenen Abfälle, die fahren also auf Laufbändern kreuz und quer durch die Halle, immer wieder dabei schräg hoch und runter, sodass die Halle in ihrer ganzen Höhe genutzt wird. Diese Konstruktion, die kannst du dir ein bisschen so vorstellen wie eine große Achterbahn.
Eine Müllachterbahn. Ist das okay, wenn ich da lieber nicht einsteige?
Ja, verstehe ich. Aber es ist schon faszinierend zu sehen, wie diese Sortierung immer filigraner wird. Ich stand zum Beispiel direkt über einem Laufband, über das Kleinverpackungen gefahren sind, also Bonbonpapierchen oder die Folien, mit denen Spülmaschinentabs oft verpackt sind. Das sind Verpackungen, bei denen ich bisher oft gedacht habe, das lohnt sich vielleicht gar nicht, die in den gelben Sack zu tun, weil sie eh nicht richtig raussortiert werden können. Aber tatsächlich kann man die wohl ganz gut rausholen und später weiterverarbeiten. Und diese Sortierung nach Größe, die ist wichtig, damit die Verpackungen später gut weitersortiert werden können.
Aber wie genau werden die Plastiksorten denn dann voneinander getrennt? Passiert das händisch?
Nee, das erledigen Infrarotscanner, die ja die Plastikart auslesen können und den Maschinen dann das Kommando geben, wohin die einzelnen Abfälle weiterfahren sollen. Diana Fietz hat mir erzählt, dass trotz der 25 Scanner nach wie vor 30-40% der Abfälle noch vor Ort geschreddert werden. Die kann man nicht recyceln, weil man sie vorher nicht ordentlich auseinandersortieren konnte.
Es ist leider oftmals so, dass die Kunststoffe keine Monokunststoffe sind. Das heißt, wenn man jetzt eine Verpackung hat, die aus PET besteht, ist die oftmals noch mit einer Folie, mit einer sogenannten Polymerfolie beschichtet. Das erkennt die Anlage natürlich nicht, beziehungsweise sie erkennt es, aber wir können es nicht voneinander lösen und dann wird es aussortiert. Oder aber die Sachen gehören überhaupt nicht in den gelben Sack, also sowas wie Babywindeln, organische Abfälle haben wir auch ganz oft.
Windeln, also bitte.
Ja, man wundert sich. Also zum Teil sind wir schuld, weil wir falsche Sachen in den gelben Sack werfen. Diana Fietz nennt das Fehlwürfe. Aber oft sind die Verpackungen auch so designt, dass man sie nicht recyceln kann, weil verschiedene Kunststoffe miteinander vermischt sind. Sie schreddern dieses Material dann, damit es schön kompakt wird und das verkaufen sie dann als sogenannte Ersatzbrennstoffe weiter, zum Beispiel an die Industrie.
Jetzt müssen wir trotzdem aufpassen, nicht zu verwirren, weil ich habe ja vorhin erzählt, dass 80% des Plastiks im gelben Sack irgendwann aussortiert und verbrannt werden. Das passiert aber eben nicht unbedingt bei Veolia, sondern von da geht das Plastik weiter an Spezialrecycler und die picken sich nochmal nur das Beste für ihre Zwecke raus. Und so bleiben dann am Ende eben nur 20% übrig, die tatsächlich recycelt werden. Jetzt aber zurück in die Achterbahn bei Veolia, Verena. Wie sah es denn dann am Ende dieser ganzen Laufbänder aus?
Ja, das haben wir uns dann im Ballenlager angesehen.
So schön zusammenbleiben hier, meine Dame.
Wie der Name schon sagt, liegen da die Kunststoffe zu großen Ballen zusammengeschnürt. Ein Ballen wiegt ungefähr 300 bis 400 Kilo, sortenrein getrennt nach Art des Plastiks. Und insgesamt trennen sie, wie gesagt, nach 11 verschiedenen Plastiksorten. Am geläufigsten sind sicher für die meisten von uns HDPE, das ist Hartpolyethylen. Und das ist, wie der Name schon sagt, etwas härter, nicht transparent und wird viel benutzt für Kosmetikartikel wie Bodylotion oder Duschzeug. Oder es gibt eben Polyethylen, also kurz PET oder PET. Das ist dieses durchsichtige Plastik, bei dem die meisten vielleicht als erstes an Wasser- oder Colaflaschen denken. Aber die Flaschen, die Pfand drauf haben, die kommen hier nicht an. Die landen ja nicht im gelben Sack, sondern im Pfandautomaten.
Beim PET hat man zwei verschiedene Ströme. Einmal den Strom, der eben in das Pfandsystem geht. Das ist ein komplett geschlossener Kreislauf. Das heißt, ich kann aus einer Flasche wirklich eine neue Flasche machen.
Es gibt aber noch viele andere Verpackungen aus PET, die schmeißt man in den gelben Sack. Zum Beispiel viele Spülmittelflaschen. In den Ballen habe ich auch die ein oder andere Spüliflasche gesehen, sogar welche von Frosch. Und da gibt es dann noch keinen geschlossenen Kreislauf, hat mir Diana Fietz erklärt.
Bei den Abfällen aus dem gelben Sack sieht es ein bisschen anders aus, weil wir hier natürlich nicht nur Lebensmittelverpackungen haben, sondern zum Beispiel auch Waschmittelverpackungen. Und dadurch, dass eben auch viele Fehlwürfe drin sind, sind die Materialien oftmals verunreinigt. Und das heißt, die Abfälle, die im gelben Sack landen, können eigentlich nur downgecycelt werden.
Moment, was heißt jetzt downgecycelt?
Das heißt, dass wir aus einem hochwertigen Material ein weniger hochwertiges Material machen. Aus dem Plastikmüll aus dem gelben Sack werden zum Beispiel oft Abwasserrohre gemacht, aber eben keine neuen Verpackungen.
Aber ist das dann so schlecht? Weil ich meine, Abwasserrohre brauchen wir ja auch.
Naja, sinnvoll ist es trotzdem nicht. Sinnvoller wäre es, wenn aus einer vergleichsweise hochwertigen, weil durchsichtigen PET hergestellten Spüliflasche auch wieder eine Spüliflasche wird. Denn sonst muss man ja für so eine Spüliflasche neues Plastik produzieren. Und ganz extrem ist das bei Lebensmittelverpackungen.
Ach so, weil da dann so strenge Hygienevorschriften gelten, also für Wasserflaschen genauso wie für Wurstverpackungen.
Genau, also aus dem meisten alten Plastik dürfen Lebensmittelverpackungen deshalb nicht hergestellt werden. Und das heißt auch, aus dem Plastik im gelben Sack wird in der Regel kein neues gleichwertiges Plastik gemacht. Und dazu kommt noch ein zweites Problem. Die Verpackungen in diesen Ballen, da die sind ziemlich bunt gemischt, im Sinne von farblich bunt.
Aber sag mal, Verena, kann man denn nicht einfach aus allen blauen Verpackungen wieder neue blaue Verpackungen machen? Das könnte man doch nochmal so auftrennen.
Könnte man, aber das schränkt die weitere Nutzung natürlich schon ziemlich ein, zumal es ja kein Einheitsblau gibt. Die meisten Hersteller, die legen sehr viel Wert darauf, ihre Verpackungen so einzigartig wie möglich zu gestalten. Die Farbe ist für viele ein wichtiger Bestandteil der Marke. Manche Hersteller lassen sich ihre Farben ja sogar markenrechtlich schützen.
Nochmal ganz kurz zurück zu Veolia, um das abzuschließen. Da liegen jetzt also diese ganzen riesigen Plastikballen. Und was machen die dann damit?
Das geht jetzt weiter zu einem Verwerter, der schreddert und wäscht das, was in diesen Ballen steckt. Und wenn du das dann wieder einschmilzt und zu neuem Plastik machst, dann kommt da was ziemlich Trübes und Graues bei raus. Einfach weil so viele verschiedenfarbige Verpackungen miteinander vermischt werden.
Also Tendenz Abflussrohr am Ende und eben nicht schicke, transparente Sprühflasche für Frosch.
Genau.
Aber wie schaffen die bei Werner und Merz es denn dann, Plastik aus dem gelben Sack für sich zu nutzen? Also wie kommen die an ihr transparentes Ausgangsmaterial, wenn das standardmäßig gar nicht raussortiert wird?
Indem sie es raussortieren lassen. Sie arbeiten dafür mit verschiedenen Recyclingunternehmen zusammen. Die lassen das, was bei Veolia und anderswo in den PET-Ballen landet, nochmal mehrfach unter Infrarotscannern und Lasern hindurchlaufen. Und machen so erstmal eine grobe Farbsortierung. Dann wird alles gewaschen, sodass auch die Etiketten samt Kleberesten verschwinden. Das ist wichtig, damit das nachher nicht als Dreck im neuen Plastik drin ist. Und anschließend wird alles geschreddert in kleine Flakes. Die sind so groß wie der Fingernagel vom kleinen Finger ungefähr. Und dann wird nochmal sortiert.
Puh, also ganz ehrlich, das klingt krass aufwendig.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass ich mir genau das leider nicht ansehen konnte. Das passiert nämlich in der Nähe von Bitterfeld in Sachsen-Anhalt bei einem der Kooperationspartner, dem Recyclingunternehmen Alpla. Aber den letzten Schritt, bei dem dann schließlich neue Flaschen aus den alten Plastikflocken werden, Den konnte ich mir vor Ort ansehen, denn Alpla hat seine Produktion dafür direkt auf dem Werksgelände von Werner und Merz in Mainz, da, wo ich ja eben hingefahren bin.
Also warte, die Flaschen stellt nicht Werner und Merz selbst her, sondern die liefert ihnen dieses Recyclingunternehmen Alpla, hast du gesagt, zu?
Genau, und die produzieren die Flaschen dann vor Ort, damit sie keine leeren Flaschen durchs Land fahren müssen. Zur Produktion bin ich gemeinsam mit Reinhard Schneider rübergegangen. Das war eine sehr moderne, vollautomatisierte Produktionshalle. Außer uns war da fast kein Mensch unterwegs. Das heißt also, die meisten Prozesse wurden von Robotern gesteuert. Und direkt im Eingangsbereich, da wurde das Ausgangsprodukt für die Flaschen auf die verschiedenen Produktionslinien verteilt. Das sind kleine Plastikkolben, bei denen man nur am Gewinde erkennen kann, dass am Ende mal eine Flasche mit Deckel oder mit Sprühkopf daraus werden soll.
Bei diesen sogenannten Briefförmlingen, da sieht man die Vorstufe einer fertigen PET-Flasche. Eben diese wie ein kleines Reagenzglas anmutende Form und sind noch etwas grauer, weil nachher von dieser relativ starken Wanddicke das gestretcht wird, aufgepustet wird auf die endgültige Flaschenform und so dünnwandig wird, dass praktisch keine Vergrauung mehr sichtbar ist.
Vergrauung, das ist die große Angst, oder? Nicht nur von Marketingmann Schneider, sondern auch von den großen Konkurrenten. Denn die Flaschen, die sollen uns Kundinnen ja gefallen. Und gerade Putzmittel, das muss natürlich sauber strahlen und nicht gräulich oder dreckig wirken. Darum geht's, richtig, Verena?
Genau, und das ist schwierig, aufwendig und teuer. Deswegen schreckt die Konkurrenz davor zurück und nimmt lieber neues Plastik oder sie entzieht dem Kreislauf dafür PET-Pfandflaschen.
Nicht sinnvoll, wie ich schon von dir gelernt habe.
Nee.
Wie ging es denn weiter?
Diese Präförmlinge, die steckten dann später in einer Maschine auf einem Gewinde. Das sah ein bisschen so aus wie aufgereihte Glühlampen. Und die sind dann in einer Reihe durch eine Art Hitzetunnel gefahren. So, dass das Plastik ganz weich, fast flüssig wurde. Und dann verschwanden sie für ein paar Sekunden in einer Flaschenblasmaschine.
Diese beiden großen Aluminiumblöcke, die dort auf und zu gehen, das sind die Blasformen, in denen gleichzeitig sechs Flaschen dann auch zur endgültigen Form gebracht werden. Um die Flaschen dann in genau die Form zu bringen, die gewünscht ist, ist es natürlich notwendig, dass sie von außen in eine definierte Form aus Aluminium bzw. aus Stahl hineingeblasen werden, weil sonst wäre ja das Ganze quasi so eine Art Plastikballon.
Ja, ich will einen Ballonhund. Weißt du, so einen aus lauter Würstchenform, das dann passend zur Achterbahn bei Veolia. Also ich finde, es ist der reinste Rummel hier heute.
Tja, aber ich muss dich enttäuschen, es kommen nicht mal Ballonfrösche raus, sondern ganz schnöde Flaschen. In diesem Fall waren das Sprühflaschen für Badreiniger, die da geblasen wurden. Schneider hat mir die fertige, noch warme Flasche gezeigt und sie war wirklich fast transparent. Man sieht diesen leichten grauen Farbeinschlag nur, wenn man die Flasche gegen das Licht hält oder aber wenn man den Deckel abschraubt, denn da am Schraubgewinde, da ist das Plastik ja noch etwas dicker.
Fast transparent. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und diese Flaschen, die sind jetzt komplett aus Plastik aus dem gelben Sack, oder?
Nein, also das schaffen sie bis jetzt nur bei einer Produktionslinie, bei den Emsal-Bodenreinigern. Und das liegt daran, dass diese Flaschen aus Hartpolyethylen, also aus HDPE sind. Das ist ein nicht transparentes Plastik, sondern das ist eher milchig-cremefarben. Das heißt also, eine gewisse Vergrauung oder Verbeigung, die fällt da nicht so auf. Bei den PET-Flaschen für die Marke Frosch, da stecken derzeit 75% gelber Sack drin. Und die übrigen 25%, die stammen noch aus alten PET-Flaschen aus dem Pfandsystem.
Na gut, 75% ist ja auch schon viel. Kann man denn messen, wie viel CO2 sie dadurch jetzt einsparen?
Ja, also Werner und Merz lässt sich das regelmäßig vom Öko-Institut berechnen. Und die neueste Berechnung, die bezieht sich auf die Produktion des Jahres 2022. Damals, da lag der Anteil des Rezyklates aus dem gelben Sack noch bei 50% und die andere Hälfte kam von den alten Getränkeflaschen. Mit diesem Mix damals haben sie bereits 65%, nämlich 31.000 Tonnen an CO2-Emissionen eingespart, wenn man das mit einer Produktion mit neuem Plastik vergleicht. Wenn sie jetzt den Anteil des alten Plastiks aus dem gelben Sack auf 75% gesteigert haben, dann ist der Effekt natürlich noch mal größer.
Respekt, das ist toll, keine Frage. Darf ich trotzdem meckern und sagen, 100% Plastik aus dem gelben Sack wäre mir noch lieber?
Klar, meckern kannst du immer. Und Schneider wäre das auch lieber. Langfristig sollen auch die letzten 25% noch daherkommen. Technisch ginge das wohl auch jetzt schon, aber Schneider ist da dann doch etwas zögerlich mit Blick auf uns, Kundinnen und Kunden. Da kam also wieder der Marketingmann bei ihm durch.
Ich denke, dass viele Leute nicht ein Produkt kaufen möchten, das sauber macht, wenn allein die Anmutung der Verpackung schmutzig aussieht. Das heißt, man kann natürlich auch sagen, ja, je grauer, desto authentischer. Dann ist man relevant für ein Nischenpublikum. Es gibt auch solche Zielgruppen, aber nach unseren Erfahrungen sind das vielleicht so 5% der Gesamtbevölkerung. Das andere ist natürlich, wie so oft, auch eine Kostenfrage, weil dann wird es halt noch ein bisschen teurer.
Okay, also ich bin offensichtlich total nischig, Verena. Also wenn ich verstehe, warum, dann kaufe ich auch eine Flasche, die wie ein altes Abflussrohr aussieht. Und du hast mir ja gerade das alles so schön erklärt, warum. Deswegen, ich hänge da ja beim Produzenten immer eher beim Stichwort Kostenfrage. Wie viel teurer ist das Verfahren denn nun eigentlich?
Also auf eine Flasche runtergebrochen sind die Materialkosten aktuell 1,4 bis 1,6 Cent höher, als wenn man sie aus neuem Plastik herstellen würde. Wie groß der Preisunterschied ist, das schwankt allerdings immer ein bisschen, zum Beispiel in Abhängigkeit vom Ölpreis. Und dazu kommt dann noch das, was Schneider und seine Partner über all die Jahre in Forschung und Entwicklung reingesteckt haben.
Aber diese Kosten, die gibt er doch bestimmt an seine Kunden weiter. Heißt also, seine Putzmittel sind einfach ein bisschen teurer.
Ja, das kommt natürlich immer darauf an, womit du sie vergleichst. Sie sind natürlich teurer als Eigenmarken oder Discounterprodukte, aber sie liegen immer noch in einer Preisklasse mit anderen Markenprodukten. Seine genaue Preiskalkulation, die hat Schneider mir natürlich nicht verraten, aber er hat gesagt, dass er diese Mehrkosten durch den Verkaufspreis am Ende wieder reinkriegt, ja.
Alles in allem läuft es jetzt für Frosch ziemlich gut?
Ja, kann man so sagen. 2018 haben sie angefangen, ihre Produktionskapazitäten auszuweiten. Unter anderem haben sie damals diese neue Produktionshalle gebaut, in der ich war. Und damals lag der Umsatz bei 400 Millionen Euro im Jahr. Im vergangenen Jahr waren es dann fast 600 Millionen Euro. Das heißt also, das ist eine Steigerung um gut 50%. In vielen Bereichen, zum Beispiel bei den Haushaltsreinigern, sind sie inzwischen sogar Marktführer, sagt Schneider.
Klingt doch eigentlich nach einer Erfolgsgeschichte. Warum ziehen denn dann die großen Konkurrenten nicht mit?
Schneider sagt, das habe vor allem ökonomische Gründe. Rezyklat aus dem gelben Sack, das ist eben teurer als neues Plastik. Das schmälert die Rendite und die meisten Konkurrenten, Unilever, Henkel oder auch Procter & Gamble, das sind börsennotierte Aktienkonzerne. Und die meisten Aktionäre wiederum an der Börse, die gucken ja nach wie vor vor allen Dingen auf die nackten Zahlen und nicht unbedingt darauf, welche Art der Produktion am Ende am besten fürs Klima ist.
Klar, traurig, aber wahr.
Ja, und Schneider nennt das ein Henne-Ei-Problem. Weil es so teuer ist, mit Rezyklat zu arbeiten, stellen so wenige ihre Produktionsprozesse darauf um. Aber deshalb, so meint er, bleibt es eben auch so teuer. Denn so eine Umstellung, die lohnt sich oft erst dann, wenn man große Maschinen baut, die viel Material verarbeiten. Also wenn mehr mitziehen würden, dann würde es am Ende günstiger für alle.
Hinter diesen Henne-Ei-Problematiken verstecken sich immer gerne viele, um weiterhin das zu machen, was immer am ertragreichsten ist, nämlich in den alten Technologien, den abgeschriebenen Maschinen immer weiter zu produzieren, anstatt zu investieren. Und wir machen das anders. Immer da, wo wir Henne-Ei-Probleme sehen, gehen wir einfach hin und legen mal, bildlich gesprochen, einfach ein Ei, brüten es aus und schauen mal, was wir daraus machen können.
Sag mal, eine Frage habe ich noch. Was ist denn eigentlich mit Mehrwegverpackungen? Also Umweltverbände, zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, die sagen, dass Recycling allein uns auch nicht retten wird, sondern dass man stattdessen lieber Mehrweglösungen an den Start bringen sollte. Und ich habe sowas auch öfter schon mal gesehen bei mir in Hamburg-Altona. Da gibt es dann so Zapfsäulen in Supermärkten und Drogerien. Und da kann ich mir mein Waschmittel dann abzapfen. Und ich denke mir immer, das müsste doch das Beste sein. Dann benutze ich meine Flasche mehrfach, ohne dass sie aufwendig recycelt werden muss.
Ja, aber auch das hält er für eine Mogelpackung. Und um das zu belegen, hat er mir etwas gezeigt, was du normalerweise nicht siehst, wenn du in die Drogerie oder in den Supermarkt gehst, wenn du dein Waschmittel aus dem Zapfhahn holst. Nämlich den Kanister, der unter dem Zapfhahn steht, aus dem das Ganze dann befüllt wird. Und dieser Kanister, so sagt es Reinhard Schneider, der ist aus neuem, dickwandigen Plastik. Er hat diesen Kanister dann gewogen und er war schwerer als alle Flaschen zusammen, die man bräuchte, um den Inhalt dieses Kanisters zu verteilen.
Also am Ende sogar mehr Neuplastik, wenn Schneider recht hat. Das wäre ja natürlich komplett kontraproduktiv. Ich muss außerdem auch zugeben, hätte ich jetzt gerade so ein bisschen unterschlagen, ich bin die typische Kundin, die dann die alte Flasche manchmal nicht dabei hat und dann doch eine neue kauft. Insofern ja, es wäre mir auch lieber, wenn die Hersteller das Plastikproblem für mich lösen, und zwar mit Recycling, sodass ich nicht darüber nachdenken muss. Aber wie kriegt man die dazu? Darüber habe ich mit Kerstin Kuchter gesprochen. Die ist Professorin für Abfallwirtschaft an der Technischen Universität Hamburg. Und das Projekt von Werner und Merz, das hat sie natürlich auch verfolgt.
Das ist genau das, was es braucht. Es ist brillant. Und es ist ein sehr langer Weg, den Frosch gegangen ist und gegen sehr viele Widerstände und wirklich eine Vorreiterrolle einnimmt. Und ich bedauere, dass nicht viel mehr mitmachen und das nachmachen. Denn das ist genau der richtige Ansatz. Ich übernehme die Verantwortung für meine Verpackung. Ich hol sie wieder aus dem Rest raus und ich nutze es wieder neu. Und ich kaufe nicht, wie wir das vorher in der Diskussion hatten, dann die Wasserflaschen weg, die für Höheres berufen sind.
Und ist Frosch damit tatsächlich so allein, wie das der Chef Reinhard Schneider darstellt? Also gibt es noch Konkurrenten, die ganz Ähnliches machen, oder ist da Frosch tatsächlich noch so allein an der Front?
Also es gibt immer wieder ein paar kleine Label, die damit anfangen und das auch als Unique Selling Point oder als ihr Markenzeichen sehen. Aber von den Großen ist keiner in der Breite darauf gesprungen und macht es nicht so konsequent. Immer gerne mal in einer Sonderedition, Meeresmüll oder sowas, aber nicht in dieser Konsequenz. Da sind die wirklich herausragend.
Kuchter sagt, wenn es alle so machen würden wie Frosch, dann ließen sich 80% Neuplastik vermeiden. Also wie bringt man die Industrie dazu, damit sie mitmacht? Kerstin Kuchter sieht da die Politik in der Pflicht.
Wir könnten ja sagen, ihr müsst die Hälfte Rezyklat in euer Material haben. Mhm. Dann setzt sich was in Bewegung. Und da Sie ja wissen, die deutsche Technik ist immer so schnell dann dabei, wenn es gefordert wird, dann wird das auch lieferbar sein. Oder eine Steuererleichterung für den Einsatz von Rezyklaten. Wenn man jetzt nicht bestrafen will, sondern fördern will, dann sagt man, dann zahlt ihr weniger Steuern auf dieses Rezyklat. Damit kann man was bewegen. Aber es scheint so, dass die deutsche Politik im Moment da keine Vorreiterrolle einnehmen will und gerne nach Europa guckt und dann hofft, dass von da strengere Regulierungen kommen.
Eine Sache hat die EU ja bereits eingeführt, und das ist eine Plastiksteuer. Für Plastikmüll, der nicht recycelt wird, muss Deutschland zahlen. Und eigentlich ist es das Ziel, diejenigen zu besteuern, die Plastik in Umlauf bringen. Aber Deutschland gibt diese Steuer der EU nicht weiter. Stattdessen wird die Abgabe aus der Staatskasse, also aus Steuermitteln, bezahlt. Was ist denn da los? Weil in Frankreich oder Spanien, habe ich gelesen, ist das anders. Da werden die in Umlaufbringer oder Hersteller von Plastikverpackungen besteuert.
Ja, sehr, sehr schön, dass Sie das ansprechen, weil das ist so gar nicht präsent in Deutschland, dass das so funktioniert und dass wir da eine Vorgabe aus der EU haben. Ich würde einfach sagen, es ist in der Umsetzung noch nicht geklärt zwischen den Produzenten und dem Staat und der Regierung in Deutschland, wie das zu regeln ist. Und der Widerstand aus der Industrie heißt eben, wir haben nicht das Material, deshalb können wir es nicht machen, deshalb könnt ihr uns nicht besteuern und es wäre ein wirtschaftlicher Nachteil, sodass es jetzt zu dieser Lösung gekommen ist. Es sollte immer nur ein Übergang sein, bis man Regelungen findet, aber es scheint sich so auch ganz bequem eingerichtet zu haben.
Nächstes Jahr soll Schluss sein mit bequem, nächstes Jahr soll sich das ändern, dann sollen die Hersteller zumindest einen Teil der Steuer zahlen. Aber, obwohl das ja schon sehr bald ist, kann Kerstin Kuchter nicht erkennen, dass sich die Hersteller deshalb auch schon auf die Suche nach mehr Rezyklat machen. Stattdessen werden sie wohl die zusätzlichen Kosten erstmal selbst tragen oder über den Preis an die Kunden weitergeben. Aber Kerstin Kuchter hofft, dass sich das noch ändert. Zumal die EU parallel an Vorschriften arbeitet, wie viel Altplastik künftig in neuen Plastikverpackungen stecken muss. Wie ist das denn bei Reinhard Schneider, Verena? Hat er auch noch Hoffnung?
Absolut. Er ist sich ziemlich sicher, dass es für alle günstiger wird, mit Rezyklaten zu arbeiten, wenn die Politik die Rahmenbedingungen ändert und dass dann eben auch die großen Konkurrenten mitmachen. Er verlässt sich dabei aber nicht nur auf seine Hoffnung, sondern er versucht auch Einfluss zu nehmen auf die Politik. Am Tag nach meinem Besuch in Mainz hat er sich deshalb nach Brüssel aufgemacht, um eben dort für seine Ideen zu werben.
Ja, und bis dahin gilt, Jutebeutel einpacken und aufpassen, was man da einkauft, sprich Plastik vermeiden. Das hat mir Kuchter auch noch gesagt. Perfektioniert hat das zum Beispiel Petra Beck. Wenn euch das interessiert, hört doch gerne mal in unsere Folge vom Oktober 2022 rein. Wir machen uns jetzt auch erstmal auf zum nächsten Thema für Mission Klima, nicht nach Brüssel. Aber eins noch, liebe Verena, vielen Dank, dass du für uns Gestank ertragen und dich durch Plastikmüll gegraben hast. Vielen Dank für deine Recherchen.
Sehr gerne.
Und das nächste Mal geht es hier darum, wie wir mehr auf die Straße bringen, nämlich mehr elektrische Lkw. Schließlich ist der Straßenverkehr ein echtes Sorgenkind in Sachen Klimaschutz, haben wir schon oft berichtet. Deswegen abonniert uns doch einfach, dann erfahrt ihr gleich, wenn die neue Folge online ist. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bis in 2 Wochen und tschüss.
Tschüss.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
Und für die Wartezeit bis zur nächsten Folge von Mission Klima empfehle ich euch einen anderen sehr lösungsorientierten Podcast, diesen hier nämlich.
Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24.
In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer 3 Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert.
Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal besser.
In Dreimal besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD Audiothek.